Moin, ahoi, Servus, Bonjour. Guten Morgen, herzlich willkommen bei Promille Prozente zur Folge Nummer 164. Lasse und ich, Jonas, begrüßen euch herzlich an diesem Wochenende oder wann auch immer ihr das hört. Es ist Donnerstag, der 27. April, 20:48 Uhr. Nehmen wir hier auf, kurz bevor Amazon seine Zahlen veröffentlichen wird. Lasse, du guckst, ich sehe das hier auf der Webcam, ein bisschen mit Fassungslosigkeit auf den Markt oder mit Überraschung. Du bist aber nicht short, oder?
Also jetzt nicht neuerdings. Also ich habe ja schon ein paar Short-Positionen längere Zeit laufen. Die sind natürlich jetzt nicht sonderlich begeistert von dem aktuellen Marktanstieg. Und ich gucke auch so ein bisschen ungläubig drauf. Aber ja, also momentan sieht es natürlich wirklich so aus, als ob der Markt jetzt nach oben wegballert und der Nasdaq auch über die 13.200, an denen er sich ja schon lange Zeit, jetzt über einen Monat lang, die Zähne ausgebissen hat, dann vielleicht mit Rückenwind heute von Amazon dann auch nach oben verlässt, und dann sind wir auch schnell bei 13.600 oder noch ein bisschen höher. Das glaube ich schon. Das könnten wir in Kürze sehen. Beim S&P ist es genau das gleiche mit den 4.200. Wenn die aus dem Markt genommen werden, dann sind wir auch innerhalb von wenigen Tagen, denke ich mal, bei 4.300. Und dann wollen wir mal schauen. Dann werden die Karten neu gemischt. Nächste Woche ist ja wieder die Fed-Zinsentscheidung. Und der Mai beginnt saisonal eigentlich eher ein schwächerer Monat. Aber wie gesagt, der Markt will weiter nach oben. Der DAX, denke ich mal, könnte auch wirklich nochmal ein neues Rekordhoch sehen in den nächsten Wochen. Also von daher, zurzeit Glückwunsch an alle, die long sind.
Ja.
Und Mitleid mit allen, die short sind oder die Rallye verpasst haben. Wie gesagt, der Pain Trade, haben wir ja schon wochenlang jetzt hier immer wieder thematisiert im Podcast, ist nach wie vor absolut am Laufen, und der Pain Trade geht aktuell nach oben, würde ich sagen.
Genau, alle, die
Aber jetzt sind wir schon ein bisschen
richtig, alle,
eingestiegen.
die Buy and Hold machen, können sich freuen und regelmäßig ETF-Sparpläne besparen. Das machen ja hier zum Glück die meisten. In den Shownotes findet ihr wie immer alle wichtigen Infos, auch zu dieser Folge. WKNs, weiterführende Links, Lesetipps und die von Lasse immer wirklich vorbildlich protokollierten und ja, hinterlegten, danke dafür, Lasse, Minutenangaben zu den einzelnen Themen, sodass ihr direkt zu bestimmten Themen skippen könnt, falls ihr das ein oder andere Thema möglicherweise dieses Mal nicht so relevant findet. Alles in den Shownotes, auch den Link zu unserer Discord-Community. Herzliche Einladung an alle hier reinzukommen. Dort gibt es einerseits einen kostenfreien Bereich, das heißt, steht natürlich allen offen, und andererseits einen ja, Premium-Bereich, bezahlpflichtigen Bereich. Ein Abo könnt ihr abschließen unter promilleprozente.de. Herzlichen Dank an alle, die das schon machen. Ist für uns wirklich wichtig, um das hier am Laufen halten zu können. Falls ihr uns noch nicht dort besucht habt auf Discord, schaut doch mal vorbei und auf der Website promilleprozente.de. Lasse, was erwartet uns und alle ZuhörerInnen an den Speakern zu Hause oder unterwegs in der heutigen Folge Nummer 164?
Wir starten mit dem Whisky der Woche, und die größte Überraschung dabei ist sicherlich, Jonas, dass du wieder unter die Whisky-Trinker gegangen bist. Das wird wirklich gleich schon die erste Überraschung in dieser Folge. Und dann geht es in einen kurzen Wochenrückblick. Wir machen jetzt ja Samstag immer den Wochenrückblick mit dem Kürzel Kompakt. Da seht ihr auch immer im Episodentitel dann schon mit dem Kompakt davor. Das ist dann immer so der Wochenrückblick. Und unter der Woche machen wir dann, wenn wir Zeit finden, eine ausführliche Themenfolge. Diese Woche hatten wir leider keine Zeit. Wir wollen aber die eigentlich für diese Woche schon geplante Japan-Folge dann in der nächsten Woche aufnehmen. Hoffentlich schaffen wir es dann. Dann im Wochenrückblick wird es natürlich einen kurzen Marktüberblick geben. Eben habe ich ja schon so ein bisschen ausgeholt. Dann wirst du, Jonas, Activision Blizzard und Microsoft und die geplatzte Übernahme beleuchten. Dann werde ich mal kurz auf die Geldmenge gucken. Die ist nämlich seit das erste Mal seit 1930, also seit über 90 Jahren, auf jährlicher Basis geschrumpft. Und was das vielleicht bedeuten könnte, das erfahrt ihr ja dann. Und du wirst auf BASF gucken. Und zum guter Letzt werden wir auch natürlich den Zock der Woche noch hier mit einbauen. Aber genug der Vorrede. Jonas, wir fangen an mit dem Whisky der Woche und der Erkenntnis und der Neuigkeit, dass du nach einem alkoholfreien März und einem alkoholfreien April nun plötzlich wieder ein Whisky im Glas hast. Warum und welcher ist es denn?
Ah, Whisky der Woche.
Ja, ich dachte mir so einen Tag vor meinem 40. Geburtstag, zumindest mal in Lüdden hier, dass ich wusste ja auch, dass dich das und vielleicht auch die einen oder den einen oder anderen zu Hause unterwegs jetzt hier gerade zuhören und vor allem dich, Lasse, sehr freuen wird, dass ich hier was im Glas habe und ich hatte Bock auf hier so eine richtig schöne Bourbon-Peitsche. Und zwar ist die Dille, die Distille ist Pulteney, Old Pulteney. Und
lecker. Da habe ich auch noch eine Flasche im Regal hier stehen, die ist allerdings noch gar nicht geöffnet. Ja, muss ich eigentlich mal ran.
Ist auf jeden Fall ist genial. Also die Distille ist tatsächlich auch in Steinwurfweite, da muss man schon sehr weit werfen können, 230 Meter. Habe ich in diesem Leben noch nicht geschafft. Aber ich sag mal so, in Schlagweite zum Meer, 230 Meter von der Wasserkante. Und Hafenstadt Wick in der Grafschaft Caithness in, ja, wie kann es anders sein, natürlich in good old Schottland. Und ich habe hier auf jeden Fall einen Fassstärke, 58,9%. Also ordentlich Promille, die dann hier ins Blut gehen, beziehungsweise Prozente, die hier ins Blut gehen werden, um dann in Promille in meinem Blut heute gemessen werden zu können. Richtig leckeres Ding, also tolle Bourbon-Note, First Fill Bourbon Barrel. Es wurden 241 Flaschen von dem Ding abgefüllt. Ich habe hier Bottle Number 14 und distilled am 27. Mai, also ja, nicht 2008, also das wäre natürlich eine Klasse gewesen, wenn das 27.04. gewesen wäre, ne? Aber ja, gebrannt am 27.05.2008 und dann ins Fass gefüllt entsprechend noch am selben Tag und bottelt letztlich dann aus dem Fass raus und in Flasche abgefüllt am 4.06.2021, also sagen wir mal gut 13 Jahre, ne? Ist das richtig gerechnet? Ja, gut. Gut 13 Jahre hat der Tropfen hier im Ex-Bourbon Eichenfass gereift. Und ja, richtig leckeres Ding. Kann ich nur empfehlen. Highland Single Malt Scotch Whisky.
Und wenn ich die Flasche richtig sehe da bei dir, dann ist es ja eine Signatory Vintage Abfüllung, oder?
Ja, genau. Die haben wir ja schon öfter.
Nicht von Old Pulteney. Genau.
Vor allem Lasse, danke, dass du mich darauf hinweist, Lasse hat immer mal wieder Abfüllungen von dem unabhängigen Abfüller, Independent Bottler, Signatory Vintage. Aber ich bin auch, wie gesagt, großer Fan von diesem Independent Bottler. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt noch was bekommt. Ich habe das damals auf whiskyauction.com, Familie Krüger da erstanden. Das ist das weltweit größte Whisky-Auktionshaus, muss ich mir vorstellen. In oder bei Rendsburg, Schleswig-Holstein. Also die haben halt den fettesten Turnover weltweit an Auktionen. Also, oder vielleicht sind sie mittlerweile an zweiter Stelle, aber keine Ahnung. Also auf jeden Fall echt heftig. Verschiffen in die gesamte Welt. Singapur, Macau, Tokio, Brasilia, you name it. Ja, und damit soll es zum Whisky.
Das Geilste ist, wenn man sich die Seite anguckt.
Ja.
Das Geilste ist, wenn man sich die Zeitreise. Seite anguckt, die völlig oldschool ist. Ja, trotzdem so groß und so erfolgreich, wirklich ganz erstaunlich. Ich habe deswegen nach dem Signatory Vintage gefragt, weil das ist ein kleiner Schwing hier auch nochmal zu meinem Whisky. Ich habe ja auch noch einen im Glas, nämlich einen von Edward Dower. Und wusstest du, dass Edward Dower, also die Distillerie, von Signatory Vintage 2002 gekauft wurde?
Nee.
Ich wusste es nicht. Ja, also, Edward Dower war vorher im Besitz von Pernod Ricard. Und jetzt dann seit 2002, also auch schon fast oder mehr als 20 Jahre, im Besitz von Signatory Vintage. Und die haben seitdem auch richtig viel abgefüllt und auch verstärkt in Weinfässern zum Beispiel.
Wie geil.
Und ich trinke hier tatsächlich auch gerade ein Single Cask von Edward Dower, 10 Jahre, gelagert in einem Sauternes-Fass. Also im französischen Süßwein, wenn ich mich recht entsinne, ne? Sauternes. Ja. Und ja, auch sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Und als ich das gelesen habe eben, dass Signatory Vintage sich gleich mal eine ganze Distillerie gekauft hat, ja, das war auch noch eine Neuigkeit für mich. Und Edward Dower hatten wir ja zumindest mal kurz auf unserer Schottland-Reise besucht. Wenn du dich erinnerst, 2018 haben wir da kurz eine kleine Station gemacht. Also eine ganz, ganz kleine Distillerie.
In der Nähe von Dufftown.
So auf halber Strecke. Genau, ein bisschen weiter südlich schon noch. Auf halber Strecke eigentlich von Edinburgh nach Innisfail, genau. Ja, das soll es aber von mir aus auch dann gewesen sein. Und dann können wir eigentlich mit dem Wochenrückblick starten. Und beide Whiskys, letzter Satz, beide Whiskys und vor allen Dingen die Whisky Base Links. Also Whisky Base ist ja die größte Seite für Whiskys aller Art. Die Links stellen wir uns euch dann in die Shownotes und auch bei Discord ein, falls ihr euch mal die Flaschen angucken möchtet. Den Edward Dauer, den ich hier trinke, den kann man sogar noch kaufen, allerdings zu einem sehr frechen Preis, wie ich finde. Ich habe den selbst für 60 Euro gekauft und hier steht er jetzt für 170 Euro drin. Würde ich jetzt nicht, für das Geld würde ich den jetzt nicht kaufen. Der ist sehr lecker, aber 170 Euro wäre mir ein bisschen viel. Gut. Fangen wir mit der Woche an. Jonas, was ist dir so ein bisschen aufgefallen? Hast du einen Blick auf die Märkte gelegt, außer dass du jetzt wie ich, mit Staunen feststellst, dass der Markt mal wieder, allein der Nasdaq gerade 2,8% im Plus ist, während wir hier aufnehmen?
Ja, ich bin ja mit meinem Musterdepot-Trade, bin ich einen Ticken zu früh in dieser Woche, Richtung Anfang der Woche, DAX Long gegangen, weil ich mit dem Ausbruch gerechnet habe und dann ging es ja erstmal ein bisschen runter und ich hatte das relativ hochgehebelt im Musterdepot gewählt. Hat das Timing nicht ganz genau gepasst, lag ein paar Tage daneben. Es ging jetzt einmal ein Rücksetzer und jetzt ist die Position aber wieder bei eigentlich plus minus null. Spätestens, denke ich, morgen nach den US-Vorgaben jetzt gerade wird sicherlich der DAX dann auch nochmal stärker nachlegen. Ist ja, glaube ich, mit leichtem Plus aus dem Handel gegangen. Nachbörslich ist er jetzt ein bisschen weiter nach oben gezogen. Also, ich hatte tatsächlich kurzfristig den einen oder anderen Short-Trade gemacht diese Woche, auch mit Tesla, mit Nvidia-Short habe ich zwischendurch aufgestockt. Also es war irgendwie eine schöne Woda drin, irgendwie diese Woche hatte ich ein gutes Händchen auf der kurzfristigen Seite, deswegen bin ich irgendwie ganz, ganz, ganz happy gerade, was mein kurzfristiges Trading-Ding angeht, auch irgendwie mit SMA Solar und First Solar irgendwie diese Woche gutes Timing gehabt, Shorts ein bisschen aufgestockt gehabt und das hat irgendwie Spaß gemacht. Was mir aufgefallen, also einerseits, dass eigentlich bis zum heutigen Tag viele gute News, die Berichtssaison ist ja geprägt davon, dass echt viele Unternehmen wieder erwarten, deutlich bessere Umsätze, Gewinne und vor allem auch Ausblicke präsentiert haben als erwartet. Und das wurde aber bei, kann man sagen, eigentlich den wenigsten Aktien auch im Kurs dann honoriert. Oder das hat sich ja nicht so widergespiegelt. Und man eigentlich irgendwie gedacht, so, wenn jetzt hier irgendwie die ganzen guten Nachrichten auch nicht gekauft werden, ist vielleicht doch die Angst vor einer Rezession oder vielleicht ist es dann auch die Diskussion um die Ausweitung der Schuldenbremse in den Vereinigten Staaten. Oder ist es vielleicht, dass die Fed über den 3.5. hinaus dann bei der übernächsten Zinssitzung auch nochmal erhöhen wird. Also es sind so mehrere Themen im Raum. Wir können ja gleich nochmal ein bisschen über Fed sprechen. Dass 25 Basispunkte erhöht wird am 3.5. jetzt, ist, denke ich, ausgemachte Sache. Zumindest ist es mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 80% eingepreist. Ich bin fest der Meinung, dass die 25 Basispunkte erhöht werden am 3.5. Du wahrscheinlich auch, oder?
Ja, würde mich sehr wundern, wenn es nicht so kommt. Und dann ist aber, glaube ich, auch das Ding drin, also der Drops gelutscht. Und das war auch dann die letzte Zinserhöhung. Das preist ja der Markt auch ein und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte, dass das nicht auch so kommt.
Ja, ich bin mal gespannt. Dadurch, dass jetzt, ich würde da nicht mal eine Hand für ins Feuer legen, muss ich gerade sagen. Arbeitsmarkt zeigt sich jetzt auch wieder robuster in den USA. Und wie gesagt, jetzt Mastercard, Visa, tolle Karten, tolle Zahlen präsentiert. Ist ja auch immer wieder so ein Indikator, wie die Konsumentenlaune so ist. Und das, ich bin mir sicher, dass das den einen oder anderen Notenbanker, auch von den regionalen Notenbanken in den USA wieder auf den Plan wirft, doch nochmal irgendwie ins Rennen zu schicken, dass man eventuell doch bei der übernächsten Zinssitzung auch nochmal überlegen könnte, zu erhöhen. Ich glaube, man muss mal gucken, wie die PCEs für März ausfallen. Januar, Februar waren sie ja deutlich heißer als erwartet und jetzt kommen ja demnächst die dann für März. Und ich würd noch nicht sagen, dass es ausgemachte Sache ist, dass wir das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Da hast du natürlich völlig recht, überhaupt nicht eingepreist. Nach der Zinserhöhung vom 3.5., dass da noch eine kommt in diesem Jahr, ist definitiv nicht eingepreist. Ich sage nur, nach dieser starken Berichtssaison und nach den aktuellen Arbeitsmarktdaten Inflationszahlen, ist es nicht, aber nicht komplett unwahrscheinlich. Also mich würde es nicht extrem überraschen, wenn doch nochmal was kommt dieses Jahr, eine Zinserhöhung seitens der Fed. Am 3.5.
Ich glaube, Sie werden einfach bekräftigen, dass Sie higher for longer wirklich ernst meinen, ne? Also dass Sie wirklich vorhaben, jetzt diese hohen Zinsen über dieses Jahr oder zumindest mal bis Ende des Jahres auf jeden Fall aufrechterhalten wollen. Also keine Zinssenkung in diesem Jahr. Das ist nämlich auch das, was der Markt einpreist. Der Markt preist eigentlich noch zwei weitere Zinssenkungen ab September dann in diesem Jahr ein. Ich denke mal, da wird die Fed versuchen, dieser Spekulation den Zahn so ein bisschen zu ziehen. Ob das dann am Ende geglaubt wird und der Markt das auch wirklich für voll nimmt, weiß man nicht. Aber ich glaube, da wird es eher hingehen, dass die Fed wirklich vor allen Dingen auf der Pressekonferenz oder letztendlich auch in der Pressemitteilung schon versucht, da ganz klare Kante zu fahren und sagt, wir machen zwar jetzt keine Zinserhöhung, meine ich höchstwahrscheinlich, aber wir sind data dependent und wir wollen letztendlich die Zinsen auch weiter auf einem hohen Niveau halten und wir planen vor 2024, also vor nächstem Jahr keine Zinssenkung.
Ja, was mir auch noch aufgefallen ist, dass
wo ich dir
ganz kurz nochmal, sag du erstmal, du wolltest ja direkt auf antworten, sorry.
Ja, wo ich dir recht gebe, ist, dass die bisherige Berichtssaison natürlich besser ausgefallen ist als erwartet. Letztendlich aus zwei Gründen. Einerseits, weil die Erwartungen im Vorfeld von Seiten der Unternehmen, aber auch von den Analysten schon deutlich reduziert wurden. Und dementsprechend ist es natürlich leichter, dann positive Überraschungen zu zeigen. Das übliche Spiel eigentlich. Und zweitens ist das erste Quartal weiterhin von sehr solidem Wachstum geprägt. Allerdings, heute kam ja auch das US BIP raus, Bruttoinlandsprodukt, und das ist deutlich schwächer ausgefallen eigentlich als erwartet, nämlich nur um plus 1,1% gewachsen, erwartet wurden 2%, das ist ja schon echt erheblich, fast die Hälfte nur von der erwarteten Zahl. Aber dennoch ist auf jeden Fall das abgelaufene Quartal bisher tatsächlich wirklich bei den Unternehmen sehr solide. Aber, und da möchte ich dir widersprechen, du hast ja gesagt auch, dass die Ausblicke bisher sehr solide sind. Und das fand ich nicht. Also bei vielen Unternehmen war die Guidance, so nennt man das ja, der Ausblick für die nächsten Quartale oder auch bis zum Jahresende hin, wurde eben nicht angehoben, obwohl das erste Quartal sehr stark war. Und das bedeutet eigentlich, dass viele Unternehmen im weiteren Jahresverlauf eine Abschwächung des Wachstums einplanen und auch einrechnen schon in ihre Prognosen. Und das könnte eigentlich auch der Grund sein, dass eben bei vielen positive Überraschungen zwar vielleicht kurzfristig der Kurs nach oben gegangen ist, aber dann wieder abverkauft wurde. Außer, wie gesagt, heute sehen wir einen ganz klaren Stimmungswechsel eigentlich am Markt. Die letzten Tage, Wochen, eigentlich der ganze Monat April war ja geprägt von so einer Seitwärtsphase, die sehr zäh war und wo es weder nach oben noch nach unten irgendwie einen großen Ausbruch gab. Und heute sehen wir eigentlich sowas wie einen Versuch, nach oben jetzt auszubrechen. Mal schauen, ob das dann Bestand hat, ob das wirklich gelingt. Aber für den Moment es ist auf jeden Fall sehr solide nach oben.
Ja, sag doch mal die Punkte auf der Oberseite bei Nasdaq und S&P. Was siehst du da? Welche Range müsste verlassen werden, um dann nochmal einen weiteren Ausbruch zu erreichen?
Beim Nasdaq ganz klar die 13.200. Da liegt der Deckel drauf. Das wurde jetzt mehrfach, also dreimal innerhalb der letzten 4 Wochen getestet und wurde dann immer wieder abverkauft. Also wenn er da jetzt nachhaltig drüber geht, also mindestens mal auf Tagesschlusskursbasis, dann ist nach oben hin eigentlich nicht mehr viel Widerstand. Dann sind wir sehr schnell bei 13.600, vielleicht sogar bei 13.800 im Nasdaq. Und beim S&P ist es ungefähr das Level so zwischen 180 und 200, so diese Range eigentlich. Also 4.180 bis 4.200. Wenn das nach oben verlassen wird, dann sind wir eben auch schnell 100 Punkte höher bei 4.300 oder 4.350. Das sollte dann auch eine Sache innerhalb von wenigen Tagen wahrscheinlich sein. Und wenn man sich nochmal die Branchen anguckt, die besonders starke Zahlen geliefert haben, dann ist auf jeden Fall festzustellen, dass hier auch der Industriebereich, Basiskonsumgüter, auch Gastronomie, also McDonald's zum Beispiel, aber auch Chipotle Mexican Grill, aber auch PepsiCo, Coca-Cola zum Beispiel, extrem starkes Wachstum weiterhin haben, dass sie auf jeden Fall auf breiter Front weiterhin Preiserhöhungen durchsetzen können. Dass das teilweise noch nicht mal dazu führt, dass der Absatz sinkt. Also das war ja in den letzten Quartalen oft so, dass zwar die Umsätze steigen durch die erhöhten Preise, aber dass der Absatz auch sinkt. Und jetzt ist es oft so sogar, dass der Absatz trotz der Preiserhöhung weiter noch steigt. Also du hast schon komplett recht, dass die Konsumenten in den USA auf jeden Fall weiterhin sehr liquide sind anscheinend und da sehr spendierfreudig. Und ich bin gespannt, wann die Schmerzgrenze erreicht ist in Bezug auf die Preiserhöhung. Also von daher, viele Basiskonsumgüterkonzerne haben auch mittlerweile sehr, sehr sportliche Bewertungen. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt noch mit aufsteigen. Die Rallye der vergangenen Monate oder des letzten mindestens Dreivierteljahres sollte eigentlich das meiste davon eigentlich auch schon eingepreist haben. Aber das war auf jeden Fall trotzdem wieder beachtlich, was da noch jetzt an Zahlen geliefert worden ist. Guckt man sich die Banken an, die Großbanken waren ja zu Beginn der Quartalssaison schon dran, waren ja alle sehr, sehr solide, während die Regionalbanken eigentlich doch eher schwach sind. Die Krone aufgesetzt hat dem Ganzen gestern ja First Republic. Das ist ja eine der Banken, die auch durch die Pleite von Silicon Valley, SVB, ziemlich in Schieflage geraten ist. Und wie sehr in Schieflage, das hat sich jetzt beim Quartalsbericht gestern gezeigt, nämlich in Q1 sind 60% der Kundeneinlagen abgeflossen. Da wurden ja dann auch durch die 30 Milliarden Einlagen der Großbanken, unter anderem JP Morgan, irgendwie noch ein bisschen was aufgefangen, sodass das am Ende in Anführungsstrichen nur 40% waren. Aber ja, rechnen wir das mal raus, sind insgesamt 60% der Kundeneinlagen abgeflossen in nur einem Quartal. Und ich denke mal, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis da die Lichter ausgehen. Das ist auf jeden Fall, das Geschäftsmodell ist da mehr oder weniger nicht mehr vorhanden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass eigentlich noch weitere Regionalbanken in den nächsten Monaten im Verlauf des Jahres dann auch die Segel streichen werden. Also das ist auf jeden Fall weiterhin Unsicherheitsfaktor. Und im Zuge dessen oder in enger Kombination auch eben die Kreditvergabe, die jetzt weiterhin natürlich zurückläuft, und auch die Lage auf dem Immobilienmarkt, wo die Gewerbeimmobilien vor allen Dingen und Büroimmobilien sehr stark unter Druck stehen. Große Leerstände auch in den USA herrschen, übrigens auch hier in Europa, in Deutschland auch. Und die Kredite für Gewerbe- und Büroimmobilien sind eben vor allen Dingen auch von Regionalbanken vergeben worden. Das heißt also, das ist eng korreliert. Und die Regionalbanken werden jetzt unter oder von verschiedenen Seiten eigentlich unter Druck gesetzt. Einerseits durch den Verfall der Anleihen in ihren Portfolien. Das war ja der Grund, weswegen SVB dann zum Beispiel pleite gegangen ist. Und aber andererseits auch durch verstärkte Kreditausfälle wahrscheinlich im Gewerbeimmobilienbereich primär. Also von daher, ich denke mal, da ist die Messe noch nicht gelesen. Da werden wir auch sicherlich noch einiges im Verlauf des weiteren Jahres sehen. Aber für den Moment ist das zumindest nichts, was den Markt irgendwie aus der Ruhe bringt. Und ja, die Liquidität und auch die Hilfen der Federal Reserve jetzt im März haben ja auf jeden Fall ihre Wirkung nicht verfehlt. Und seitdem ist der Markt ja auch extrem wieder gestiegen und hat sich absolut stabilisiert. Nicht nur der breite Markt, sondern auch der Bankenmarkt und die Finanzinstitute im Speziellen. Allerdings, wie gesagt, auch da die Großbanken profitieren und die Regionalbanken und auch das sogenannte ETF, das Regionalbanken-ETF in den USA, hat neue Tiefstände in dieser Woche gezeigt, also nochmal unter die März-Tiefs und dementsprechend, ja, ist die Krise, glaube ich, eher aufgeschoben und nicht aufgehoben. Aber, Jonas, das soll es für den Moment jetzt erstmal zum Wochenrückblick oder zu dem Marktüberblick gewesen sein. Jetzt kommen wir mal zu einem spezifischen Thema, nämlich zur geplatzten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.
Genau, diese Woche hat die britische Kartellbehörde CMA, steht für Competition and Markets Authority, ein Veto gegen diese knapp 69 Milliarden Dollar Übernahme von Microsoft, also von Activision Blizzard durch Microsoft dagegen einzulegen. Und das hat ja natürlich erstmal den Aktienkurs von Activision Blizzard Aktie erstmal auf Talfahrt geschickt. Ich glaube, in der Spitze bis zu 14%. Hat übrigens auch Charlie Munger, Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway getroffen. Die sind da ja auch investiert. Also mal gucken, wie das weitergeht. Es steht jetzt natürlich auch noch die EU aus und die US-Behörden auch noch. Aber es ist ja jetzt schon mal so eine wegweisende Info, die jetzt erstmal deutlich gegen diese Übernahme spricht. Dazu muss man sagen, Activision, es ist keine feindliche Übernahme. Insgesamt glaube ich, Microsoft das vor einem Jahr bekannt gegeben, dass man Activision übernehmen möchte. Und Activision hat dem auch zugestimmt. Und viele größere Aktionäre von Activision Blizzard, größere Aktionärsgruppen, befürworten diesen Deal auch. Also die beiden Unternehmen sind sich da einig, dass das stattfinden soll. Aber jetzt haben erstmal die britischen KartellwächterInnen erstmal eben ihr Veto eingelegt. Also sowohl Microsoft als auch Activision Blizzard haben dagegen geschossen. Der CEO von Activision, Bobby Kotick, hat auch einen Brief geschrieben. Unter anderem hat er gesagt, dass hierzu seiner Meinung nach noch lange nicht das letzte Wort zu diesem Geschäft gesprochen sei, trotz dieser Entscheidung der britischen Kartellbehörde. und dass er eben befürchtet, dass dass die Entscheidung der CMA eben es verhindert, dass neue Arbeitsplätze in der gesamten britischen Spieleindustrie geschaffen werden. Gut, das ist natürlich jetzt so ein Argument, was vielleicht auch dann nochmal die Medien irgendwie ein bisschen auf seine Seite holen soll, aber muss man mal gucken. Auf jeden Fall Blizzard sehr unzufrieden damit, Microsoft auch. Microsoft hat sein Bedauern äußert, Präsident Brad Smith sein Bedauern geäußert, dass die Entscheidung bedeutet, dass anscheinend die britische Kartellbehörde einen pragmatischen Weg ablehnt, den Microsoft vorgeschlagen hatte. Microsoft hatte ja sehr umfangreich auch schon vor vielen Monaten darauf eingewirkt und klarzumachen, dass eben der Wettbewerb da jetzt gar nicht so verhindert werde. Man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten in der Industrie selber. Also Leute, die seit langem in dieser Gaming-Industrie arbeiten oder ja vor allem in diesem Konsolengeschäft, Multiplayer-Bereich arbeiten, die haben sich auch kritisch dazu geäußert, zu der Entscheidung der CMA. Eine Stellungnahme kam auch von einem Investment-Haus, die dann auch gleich viral ging in der Gaming-Branche. Die haben nämlich Zahlen geliefert, nämlich einerseits, dass der weltweite Gaming-Umsatz irgendwie, je nachdem, was man da alles zuzählt, aber irgendwie zwischen 250 Milliarden und 350 Milliarden liegt und der Cloud-Gaming-Umsatz bei aktuell noch nicht einmal 2 Milliarden US-Dollar. Also haben erstmal das gesagt, dass das halt einfach ein sehr kleiner Bereich sei. Andere haben gesagt, ja, sie vermuten halt eher, dass diese große Summe, also einerseits, dass Microsoft hier irgendwie die übernehmende Partei ist, also als ja wertvollstes Unternehmen der Welt, eben sowieso im Fokus steht und natürlich mit Azure immer wieder in den letzten 3-4 Jahren ja sehr erfolgreich, auch im Rahmen des Cloud-Geschäfts natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat und dann eben einfach die schiere Summe von 68,7 Milliarden US-Dollar sind es, glaube ich, relativ genau, dass das eben die CMA so auf den Plan gerufen hat. Und ja, es wird eben tatsächlich in der Gaming-Branche geunkt, dass möglicherweise gar nicht so genau geguckt wurde, welchen Bereich denn das eigentlich betrifft, nämlich eben Cloud-Gaming. Und dass ja viele da eben eher Unverständnis geäußert haben, weil sie auch gesagt haben, Google hat ja mit Google Stadia einen Versuch gewagt, aber ist damit ja erstmal gescheitert. Und dann haben halt viele gesagt, dass ja Microsoft ja eigentlich gar nichts dafür könne, dass Google das nicht gebacken bekommen hat und dass Microsoft jetzt eben so eine starke Stellung hat, liegt halt auch unter anderem daran, dass Stadia erstmal nicht funktioniert hat von Google. Also da gibt's ja durchaus auch wirklich, wie ich finde, nachvollziehbare Kritik gegenüber der Entscheidung der CMA. Also vermutlich auch, muss man mal gucken, was die EU und die US-Behörden machen. Auf jeden Fall sind Microsoft und Blizzard absolut gewillt, dagegen vorzugehen. Vielleicht einerseits noch zu bemerken ist, weil wir hier ja oft über den ETF, über den Video- und E-Sports-ETF von VanEck sprechen, in dem ja auch Nintendo eine große Position hat. Microsoft hat schon letztes Jahr mit Nintendo ein 10-Jahres-Deal ausklabüstert, der dann in Kraft tritt, wenn es tatsächlich zu einer Übernahme von Blizzard durch Microsoft kommt. Und ja, das hat Microsoft jetzt nicht aus altruistischen Gründen gemacht oder weil sie Nintendo so lieben, sondern natürlich auch, um Wettbewerbsbedenken ja proaktiv, prophylaktisch aus dem Weg zu räumen. Und zwar hat Microsoft mit Nintendo ausklabüstert, dass eben für 10 Jahre Call of Duty ist ja die aktuelle Cash-Cow von Activision Blizzard, dass dann eben Call of Duty auch auf den Nintendo-Konsolen laufen dürfte und würde. Ne, um eben zu sagen, weil Call of Duty auch immer so im Fokus steht, weil man da eben dann doch eine große Macht hätte, wenn Microsoft das nur zum Beispiel auf der Xbox laufen ließe, also auf der konzerneigenen Konsole. Und so hätte man dann mit diesem Deal mit Nintendo, zumindest was die Konsolensparte angeht, einen Deal mit einem Wettbewerber hineingenommen und so auch eben SpielerInnen, die eben nur eine Nintendo-Konsole haben, so auch die Möglichkeit gegeben, dann Call of Duty eben auch zocken zu können, ohne zwangsläufig ein Xbox-Gerät zu kaufen. Also Microsoft hat sich eigentlich recht gut darauf vorbereitet. Interessant war auch, dass das kam auch in der Gaming-Industrie aus der britischen dann hervor, dass Microsoft eigentlich sehr selten oder fast nie für Spiele oder für seine Plattform mit zum Beispiel Printkampagnen in so gängigen Medien geworben hat. Ne? Natürlich auf Twitch und auf YouTube mit so, ne, sehr, sehr, sehr zielgruppengerecht ausgesteuert, aber eben nicht die Masses getargetet. Und diesmal war es jetzt echt so in den letzten Monaten so, dass immer mal wieder auch in der breiten Öffentlichkeit Werbung auftauchte für diesen Deal. Also manche vermuten schon, dass Microsoft irgendwie schon ja befürchtet hatte vielleicht, dass die Briten sich dagegen entscheiden könnten, und hat eben da doch tatsächlich relativ proaktiv für diesen Deal geworben, nämlich indem sie halt gesagt haben, hey, Call of Duty, wie wäre doch geil, wenn es das auf der Xbox gäbe, so solche Geschichten. Haben natürlich nicht gesagt, hey, wir wollen diesen Deal und wir haben ja das Übernahmeangebot platziert und jetzt vote for us, aber sondern eben die Vorteile herausgestellt, die in der Folge dann wirksam würden, nämlich dass zum Beispiel Call of Duty dann eben auf der Xbox spielbar wäre. Also, wie gesagt, die Messe scheint da noch lange nicht gelesen zu sein und wer weiß, das könnte durchaus auch ein Zock der Woche sein, sich Blizzard hier in dieses ins Depot zu legen, ganz klarer Zock, denn wenn jetzt zum Beispiel die EU signalisieren würde, dass sie dem zustimmt, dann ist die Aktie von diesem Niveau ganz schnell wieder 10, 11, 12, wenn nicht gar 17-18% höher als vom jetzigen Niveau, aber es wäre ein ganz klarer Zock. Aktuell, muss man sagen, spricht dann doch von rechtlicher Seite erstmal einiges gegen diese Übernahme von Blizzard durch Microsoft.
Ja, letztes Wort zum Gaming, Jonas. Was macht deine Patrizia 2 Gaming-Karriere jetzt bei Steam, glaube ich, ne?
Ja, Steam, genau, Steam gehört ja, Steam ist ja, genau, sehr erfolgreiche Plattform, gehört zur Valve Corporation, US-Unternehmen, kann man nicht, ist nicht börsennotiert, kann man nicht handeln, die Valve oder Valve. Da habe ich unter anderem Patrizia 4 gekauft, genau, auf deinen Anraten hin. Du hast ja in einer der letzten Folgen von Patrizia 2 erzählt, von deiner Karriere da. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Ich bin kurz davor, Bürgermeister in Lübeck zu werden. Habe schon hier Zustimmung in der Gesamtbevölkerung von 87%. Traue mich jetzt noch nicht, die in wenigen Monaten anstehende Kandidatur einzureichen, sondern will da näher an die 100% rücken, die mein ärgster Wettbewerber da eben hat. Ja, aber ich habe diverse Produktionen schon, Brauereien, Hanf, Weizen, all das produziere ich schon, habe auch schon 3, 4 Koggen, diverse Kreier, bin kurz davor, meine erste Expedition in den Mittelmeerraum zu starten, um da mehr an die wertvollen Gewürze zu kommen. Also, ja, macht irgendwie Spaß und Lasse, ich kann eigentlich gar nicht warten, dir den Login nicht zu vermachen, aber mit dir den Login zu teilen, sodass du dann auch wieder ja, möglichst schnell zum Eldermann aufsteigst.
Ja, das hoffe ich auch. 100% Zustimmung, das sind ja Verhältnisse wie in Nordkorea da bei dir in Lübeck, ja. Aber gut, Hansezeit ist sicherlich auch eine Zeit gewesen, wo die demokratischen Maßstäbe von heute noch nicht so ganz viel Geltung besessen haben. Aber ja, schön zu hören. Ich habe ja eine richtige Hansekogge, eine waschechte Hansekogge live und in Farbe auf der Kieler Förde rumschippern sehen am Wochenende. Habe ich ja auch geteilt. Das war natürlich auch ein absoluter Genuss, ne? Aber leider ohne Segel, nicht unter Segel, sondern unter Motor. Das ist natürlich das kleine, wie nennt man das?
Manko
gewesen. Aber trotzdem schöner Anblick. Jo, Jonas, dann danke für den Exkurs in die Spielewelt und ja, mal schauen, ob Microsoft sich da durchsetzt. Auch ohne Activision Blizzard muss man ja sagen, Microsoft hat diese Woche Zahlen vorgelegt, fantastisch in allen Bereichen, wieder die Erwartungen übertroffen und ja, da fehlt einem ähnlich wie bei Apple eigentlich so ein bisschen die Fantasie, was da eigentlich schieflaufen sollte, was diese Aktie oder das Unternehmen da irgendwie in Schieflage bringen sollte. Kurzfristig wird da wohl nichts dergleichen kommen. Nichtsdestotrotz, klar, die Bewertung ist sportlich. Wenn das Wachstum nachlässt, dann kann es zumindest mal einen kleinen Rücksetzer geben, aber nichts, was die Aktionärinnen und Aktionäre bei Microsoft da, glaube ich, groß in Schwierigkeiten bringen sollte, beziehungsweise in Unsicherheit oder Unruhe bringen sollte. Ich spreche jetzt, oder ich erkläre euch mal ein bisschen, ich habe einen interessanten Artikel gelesen über die Geldmenge. Und ja, es ist nämlich seit 1930 ist die Geldmenge eigentlich auf Jahressicht immer gestiegen. Vor allem die Geldmenge M2, was ist das überhaupt? Die Geldmenge insgesamt hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung an den Finanzmärkten. Und je mehr Liquidität zur Verfügung steht, desto mehr ist natürlich dann auch der Zuwachs bei den Vermögenswerten aller Art zu verzeichnen, natürlich an den Aktienmärkten, aber auch natürlich bei anderen Vermögenswerten, Immobilien zum Beispiel. Und wenn weniger Liquidität zur Verfügung steht, dann kann es natürlich sein, dass der Wert von Vermögenswerten sinkt. Spekulative Vermögenswerte sind natürlich besonders stark abhängig von der Geldmenge, und die Geldmenge M2 umfasst in den USA vereinfacht ausgedrückt sämtliche Formen von Geld, die sich relativ einfach und relativ schnell in Bargeld umwandeln lassen. Das ist natürlich das Bargeld selbst, aber ist auch Giro- und Sparkonteneinlagen zum Beispiel oder Geldmarktfonds und andere Terminanlagen. Es gibt noch andere Geldmengen, M0, M1, M3, und die Definition dieser verschiedenen Geldmengen variiert auch zwischen den verschiedenen Währungsräumen und Notenbanken, aber darauf möchte ich jetzt gar nicht so vertiefend eingehen. Also Geldmenge M2 ist die wesentliche Geldmenge, also Geld, was sich eben sehr schnell auch bewegen lässt, und die ist seit Dezember 2022, jetzt also seit einigen Monaten, auf Jahressicht zum ersten Mal seit 1930, seit der großen Weltwirtschaftskrise, rückläufig. Und dieses negative Wachstum oder dieser Rückgang auf Jahressicht hat sich jetzt sogar bis in den März hinein beschleunigt, beträgt aktuell 4,1%, und wurde verursacht mehr oder weniger durch die schnellen und auch sehr starken Zinserhöhungen der Notenbank, der Fed. Die Folge davon ist, dass die Kreditvergabe rückläufig ist, denn grob gesagt, die Geldmenge wächst eigentlich immer dann, wenn mehr neue Kredite geschaffen werden, als gleichzeitig alte Kredite zurückgezahlt werden. Und die Krise bei den Regionalbanken, wie wir sie ja eben auch schon thematisiert haben, die führt natürlich dazu, dass eine weitere Verschärfung eigentlich dieser Kreditvergaberichtlinien gerade stattfindet. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass die Regionalbanken in den USA einen wesentlichen Teil des ganzen Kreditvolumens ausmachen. Also weit über 50% wird von Regionalbanken bei Konsumentenkrediten, bei Hausbaukrediten zum Beispiel, bei Hypotheken, aber auch bei Gewerbekrediten vergeben. Die Großbanken spielen da eine natürlich wichtige Rolle, aber eher untergeordnet im Verhältnis zu den Regionalbanken. Und wenn diese Regionalbanken jetzt weiter eben unter Druck stehen und die Kreditvergaberichtlinien straffen, dann kann es eben sogar sein, dass diese Geldmenge M2 in den nächsten Wochen und Monaten sogar noch weiter rückläufig ist oder die negative Differenz zum Vorjahr sogar noch größer wird. Es muss nicht sofort da natürlich eine Rezession drauf folgen, aber auch das ist natürlich ein Zeichen, dass ja zumindest auf Sicht der nächsten Monate sicherlich noch vorsichtig geboten ist, auch wenn zurzeit die Euphorie wieder am Markt ja die Oberhand gewonnen hat. Zum Vergleich muss man allerdings auch feststellen, dass die Geldmenge so im Schnitt der letzten Jahrzehnte immer so 5-15% pro Jahr gestiegen ist. Und 2021, alleine in diesem Jahr, 2021 ist die Geldmenge um 25% gestiegen infolge der ganzen Covid-Maßnahmen, der Fiskalstimuluspakete, auch natürlich der expansiven Geldpolitik der Notenbanken. Das heißt also, auch das muss man so ein bisschen ins Verhältnis setzen, dass die Geldmenge jetzt erstmals seit 90 Jahren rückläufig ist auf Jahressicht. Das ist eigentlich auch bitter notwendig, wenn man eben die extreme Expansion in den Jahren 2020 und 2021 als Referenz auch sieht. Und dementsprechend ist das natürlich auch wichtig, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber wie gesagt, ist es auf jeden Fall oder wird es spannend sein, wie sich das dann entwickelt oder auf die Wirtschaft auswirkt, weil wir das eben seit sehr, sehr langer Zeit gar nicht mehr hatten, so ein Phänomen. Und natürlich dementsprechend auch gar nicht so richtig klar ist, wie das jetzt was das für Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben wird in den nächsten Monaten. Wahrscheinlich, wie gesagt, eher zeitverzögert. Nicht in den nächsten Wochen, aber in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Und ja, das wollte ich mal mit euch teilen. War ein ganz interessanter Artikel, den kann ich nicht verlinken, weil der hinter einer Bezahlschranke steht. Aber so habt ihr ja zumindest mal die Key Takeaways, also die Quintessenz aus der ganzen Geschichte hier im Podcast jetzt mitbekommen. Jonas, das soll es dazu gewesen sein zur Geldmenge, und jetzt wollen wir mal wieder nach Deutschland zurückkommen, nämlich zur guten alten BASF.
Ja, gut.
Gut findest du ja nicht mehr. Du bist ja, hast ja jetzt der BASF spektakulär bei uns bei Discord den Rücken gekehrt. Da kannst du auch nochmal zur Stellung nehmen, was das jetzt auf sich hatte. weil letztendlich du ja auch noch einige andere Unternehmen im Depot hast, die jetzt nicht unbedingt dadurch auffallen, dass sie sich um irgendwelche Umweltstandards oder irgendwelche anderen Dinge ethischer Natur kümmern. Aber bei BASF, da wurde es dir zu viel jetzt anscheinend.
Ah, wurde es mir jetzt zu bunt. Ja, wie das so oft ist,
wird mit zweierlei Maß gemessen.
Wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Jetzt ist bei mir ins Visier der sozusagen Aufmerksamkeit im BASF gerückt, als eben dann doch, ja, wie soll man das sagen, Hardcore-Interessen geleitet Kommunikator oder Lobbyist, vielleicht kann man teilweise, möglicherweise von einer durchaus in Anführungsstrichen eleganten Korruption sprechen, die BASF da möglicherweise schon seit Jahrzehnten betreibt. Ja, generell ist es vielleicht in Deutschland, wollen wir nicht damit anfangen. Aber Korruption ist sicherlich ein Thema, was wir mal machen können. Es ist, denke ich, zu meiner persönlichen Meinung nach zu wenig präsent in den Medien. Ich glaube, den Menschen hier auch zu wenig bewusst, wie viel Korruption es eigentlich in Deutschland gibt. Wenn man dann irgendwie mit Leuten vielleicht aus ja, Südostasien oder Russland oder Lateinsüdamerika spricht, dann ja, verwenden die halt eben nicht selten diesen Ausdruck. Ja, bei euch ist das eher so eine elegant ablaufende Korruption. Das bedeutet eben, dass das eben nicht in Deutschland eben nicht im Alltagsleben stattfindet, aber dadurch ja, sich eben verschiebt und ja, hinter vermeintlichem Lobbyismus sich versteckt. Da gibt natürlich auch ganz klassisch, ganz legalen Lobbyismus. Aber wie gesagt, weites Feld wollen wir jetzt nicht mit anfangen. Auf jeden Fall sind auch in Deutschland die sehr engen Verflechtungen und Verbindungen zwischen Wirtschaft und Politik real. Und wenn man jetzt auf Seiten von BASF agiert, dann kann man und das auch weiter vorhat, davon zu profitieren, dann kann man die Leute nur beglückwünschen. Also BASF hat das wirklich, ja, diese Verbindung in vielen Jahrzehnten derart gefestigt und das immer wieder hinbekommen, teilweise in Deutschland irgendwie in die Scheiße zu reiten, den deutschen Steuerzahler irgendwie viel Geld zu kosten und andererseits trotzdem nie irgendwie großartig dann negativ in den Medien aufzufallen, um dann jetzt wieder, wie jüngst passiert, von hochdotierten, öffentlich subventionierten Aufträgen wie Ausbau LNG-Terminals, wenn jetzt meiner Meinung nach auch komplette Überkapazitäten aufgebaut im LNG-Terminal-Bereich, aber ist eine andere Sache. Ist natürlich klar, dass BASF an sich als profitorientierter, profitmaximierungswilliger Konzern, da eben gewisse Hochrechnungen im Flüssiggasverbrauch anstellt, die ihnen irgendwie zu Pass kommen, entgegenkommen. Liegt einfach in der Sache der Natur. That's just capitalism, you have to accept it. Aber ja, finde ich einfach nicht schön. Finde ich kacke. BASF auf jeden Fall bei mir absolut in Ungnade gefallen. In hohem Bogen aus dem Musterdepot, aus der Watchlist. Arschtritt, gekickt worden. So, und die BASF hat Zahlen geliefert. Heute Morgen 7 Uhr deutscher Zeit kamen sie raus. Q1-Umsatz lag bei knapp 20 Milliarden Euro und damit gut 13% niedriger als im Vorjahresquartal. Die Earnings, also das Betriebsergebnis vor Zinszahlung und Steuern, lag bei 1,9 Milliarden Euro und damit ungefähr minus 31% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Gewinn nach Steuern, EBIT, Gewinn vor Steuern, Gewinn nach Steuern profitiert von einem sogenannten Einmal- oder Sondereffekt. Und zwar hat es da ein hohes Gewinnwachstum gegeben bei dem Gewinn nach Steuern im gerade abgelaufenen ersten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund einer im ersten Quartal 2022 größeren Wertberichtigung bzw. Abschreibung auf die Mehrheitsbeteiligung von BASF an Wintershall Dea. Da hält BASF. Das war mal, Wintershall war mal eine 100%ige Tochter von BASF mit, und irgendwann, ich glaube, 2019 ist Wintershall mit Dea zusammengegangen und meine seither ist der Anteil von BASF an Wintershall Dea 67%. Auf jeden Fall hat es eine Wertberichtigung gegeben, deswegen sah der Gewinn nach Steuern eben im ersten Quartal 2022 sehr mies aus und dementsprechend aufgrund dieses Effekts
Das ist das ganze Russland-Geschäft, ja. Übrigens.
Ja,
also das ehemalige Russland-Geschäft von BASF.
Völlig richtig, der wird teilweise, ja, wie soll ich sagen, ganz dunkel, aber völlig richtig, Lasse, genau, die Wintershall Dea AG, Gas- und Ölproduzent, ja, Deutscher, und ja, Joint Venture entstanden durch die Fusion von Wintershall Holding und der DEA, Deutsche Erdöl AG, 2019 ins Leben gerufen. Und übrigens, die BASF hält 2/3 heute und das andere Drittel hält der gute Michael Friedmann, seines Zeichens russischer Oligarch und im Zuge der Ukraine-Krise sein Vermögen auch dessen, was die EU und westlichen, wie soll man sagen, Finanzhüter, dem habhaft werden konnten, auf jeden Fall sein Vermögen eingefroren worden. Also der steht da auch auf einer schwarzen Liste aktuell. Der gute Mann hält 1/3 an der Wintershall Dea, an der BASF 67% hält. Also auch interessante Geschichte. Wintershall Dea ist insgesamt in 13 Ländern aktiv, europäischer Kontinent, Südamerika, Mittlerer Osten, Nordafrika und Russland. Wie gesagt, Exploration von Erdgas und Erdöl tätig. Ja, was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Was auch sicherlich unabhängig jetzt mal davon, was ich einleitend gesagt hatte, und jetzt vielleicht auch, ne, jetzt hört sich das erstmal an, die Kritik so harsch und es hört sich vielleicht jetzt so krass an, dass man sagt, so ja, haha, arbeitet hier mit dem Oligarchen zusammen vor der Ukraine-Krise, hatten auch wir das ja auch nicht wirklich stark auf dem Zettel, dass die Abhängigkeit mit Russland so hoch ist. Das muss man auch mal sagen. Das war allgemein zu wenig präsent in der Aufmerksamkeit und im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, in der Medien und so weiter und sicherlich auch nicht in der Politik. Die Gründe da aufzudröseln, das sprengt jetzt hier absolut den Rahmen dieser Folge und auch generell unser Wissen. Ich glaube, hier vom Deutschen Institut für Wirtschaft hat Claudia Kempfert, die ist da Wirtschaftsökonomin, hat da jüngst ein Buch rausgebracht, was ich mir auch definitiv kaufen werde. Schockwellen heißt das. Und da dröselt sie sehr viele Verflechtungen ganz genau auf und ja, sehr zu empfehlen. Also sie ist auch übrigens seit Jahrzehnten in den deutschen Medien immer wieder als Mahnerin und Kritikerin auch ganz stark der damals sozialdemokratischen Politik aufgefallen, eben sich derart stark energiepolitisch an Russland zu bilden. Gut, die CDU und CSU haben da genau ins gleiche Horn geblasen. Aber unter anderem gibt es da so eine nette Anekdote, wo sie darauf eingeht, dass eben als Gabriel Wirtschaftsminister war, die deutschen Gasspeicher relativ schlank, keine Ahnung, hatte irgendwie so einen Antragsumfang von einem halben Leitsordner oder so im Bundeswirtschaftsministerium, wo die sämtliche deutsche Gasspeicher in einem Assettausch an die Gazprom gingen. Und wo sie das irgendwie auch schön vergleicht, wo teilweise Leute irgendwie, wenn sie ein Windrad irgendwie in Bayern aufstellen wollen, irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre und 30 Ordner für brauchen. Also das klingt jetzt...
Ja, der Gabriel, für den Move gehört Gabriel sowieso eigentlich meiner Meinung nach in den Knast und nicht da irgendwo in Goslar in seine Privatvilla. Das ist wirklich das allerletzte gewesen. Aber gut, ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Andere Geschichte. Und
er ist sicherlich nicht der Einzige.
Nee, genau. Hier CDU, Peter Altmaier, als er Umweltminister war, hat er ja eine sogenannte Strompreisbremse dann eingeführt, die sich, so wie er die oder sein Ministerium, das Ministerium unter seiner Führung, die dann ausgestaltet hat, letztlich sich zu einer Ausbau der erneuerbaren Energienbremse letztlich dazu geführt hat, dass eben der Ausbau der erneuerbaren Energien komplett zum Stehen gekommen ist. Also ich denke mal, hochinteressantes Buch. Claudia Kempfert ist mit ihren Aussagen eben, ja, es ist zum Glück ist sie am Leben und kann eben diesen Ruhm jetzt, ja, ich finde, kann sie auch definitiv genießen und da stolz auch sein, weil das einfach nachweislich ist, dass sie da einfach mit ihren Prognosen, sie und ihre KollegInnen, seit Jahrzehnten eben richtig liegen. Und deswegen ist das für mich, hat es mich sehr gefreut, dass in den letzten Wochen und Monaten da immer wieder auch so Snippets von ihr viral gegangen sind, wie sie da in irgendwelchen Talkshows sitzt vor 10, 12, 14 Jahren und eben die Sachen sagt und man jetzt sagt so, krass, hat die Dame einfach eine Glaskugel. Und wenn man sich da an sie gehalten hätte, dann hätten wir im letzten Jahr nicht diese hohen Gaspreise und Strompreise hier in Deutschland erlebt. Das muss man ganz klar sagen. Und dann würden wir jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, für 200, 300 Milliarden Euro Kosten, was weiß ich, LNG-Terminals bauen, wieder die Reindustrialisierung der deutschen Solarwirtschaft vollziehen müssen. Also das Argument, was irgendwie dann galt, ja, wir haben ja jahrelang vom billigen russischen Gas irgendwie profitiert, ja, stimmt einerseits, aber wenn man jetzt mal die Gesamtkosten nimmt, die jetzt ja auch gerade seit dem letzten Jahr und in Zukunft auf uns zukommen werden, weil wir eben das jetzt dann doch teuer rückblickend bezahlen müssen, wenn man das alles mal berücksichtigt, dann erscheint das auch wieder in einem ganz anderen Licht. Dann war die Kilowattstunde des russischen Gas der letzten 20 Jahre doch nicht so günstig. Also, tolles Buch, Claudia Kempfert, Schockwellen, denke ich. Ich habe auf jeden Fall vor, es zu kaufen. Lasse, ich werde es dir auch ausleihen. Und ja.
Ach, geil, du hast es noch nicht mal gelesen, Jonas. Das ist wirklich fantastisch hier wieder.
Nee, hab ich noch nicht gelesen. Ich hab Auszüge daraus gesehen, aber ich habe mir natürlich ein paar Snippets von ihr angeguckt, ein paar Interviews angehört. Richtig gut. Und da bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich dieses Buch kaufen möchte. Was ja natürlich dann deine China-Kritik, sozusagen Balsam für deine China-kritischen Tendenzen sind, Lasse, ist auch das BASF. Du hast ja immer wieder gesagt, dass du es auch für völligen Schwachsinn hältst, dass BASF da 10 Milliarden Euro investieren wird bis 2030. Man muss dazu sagen, dass es auch im Konzern selber, teilweise auch auf Führungsebene, massive Kritik daran gibt, von extern sowieso. Und zwar Kritik an den starken Investitionsausweitungen in der Volksrepublik China. BASF als weltgrößter Chemiekonzern erhöht dort weiter sein Klumpenrisiko, vor allem die Volksrepublik als Erzeuger, Produktionsmarkt zu nutzen, aber eben auch die Abhängigkeit vom Absatzmarkt China zu erhöhen. Dem letzten Punkt hat der CEO Martin Brudermüller von BASF entgegnet und begründet den Move damit, dass ja knapp 50% der globalen Umsätze im Chemiesektor in China gemacht würden, aber BASF selber dort nur knapp 15% seiner Umsätze generiere. Er sagte eben, das sehe er nicht so. Er hat gesagt, einerseits ist das China-Geschäft deutlich profitabler als zum Beispiel das in Europa und andererseits sei seiner Meinung nach die Abhängigkeit mit knapp 15% an den Gesamtumsätzen eben nicht so hoch. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Seite der Medaille, nämlich das ist ja die Produktionsseite. Und wenn man da jetzt irgendwie 10 Milliarden investiert, ja, könnte man natürlich auch in Malaysia, in Indonesien, in Vietnam machen, vielleicht in Gegenden, die nicht ganz so krass autokratisch regiert werden, wie jetzt zum Beispiel die Volksrepublik China. Und wenn man jetzt mal die jüngsten Abschreibungen, wir hatten es ja gerade, was ist auch nochmal betont, die jüngsten Wertberichtigungen des letzten Jahres berücksichtigt, Wintershaldea, Russlandgeschäft, ja, könnte, und das sagen die KritikerInnen eben auch, könnte ja in einigen Jahren auch so sein, dass das vielleicht dann 2035 oder was, die BASF dann hohe Milliardenabschreibung für die Produktionsstätten, für das Engagement in China vornehmen müsse, weil man sich da eben zu sehr von einem autokratischen Regime irgendwie abhängig gemacht hat. Und wenn wir sehen, wie sich der Konflikt teilweise, Taiwan ist nur eine Sache, aber mit China in gewissen Bereichen zuspitzt, kann man, finde ich, und da bist du ja auch der Meinung, nur mit dem Kopf schütteln, dass sich BASF da ein derartiges weiteres Klumpenrisiko ins Konzernhaus holt. Ja, und begründet wird das mal wieder, genau, mit mangelnder Profitabilität, mangelndem Wachstum in Europa.
Die Investitionen von heute sind die Abschreibung von morgen. Und ich glaube nicht, dass wir da bis 2035 warten müssen, sondern das wird wahrscheinlich vorher dann alles einkassiert von den Chinesen. Mal schauen. Wir werden dann natürlich hier im Podcast darüber berichten, wenn es soweit ist.
Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche.
Jonas, es wird mal wieder Zeit für den Zock der Woche. Und mein Zock der Woche lässt sich kurz und knapp hier heute beschreiben. Ich kaufe einen Put-Optionsschein auf Goldman Sachs, auf die Investmentbank, die ja doch gar nicht so starke Quartalszahlen vorgelegt hat vor 2 Wochen im Vergleich zu JP Morgan zum Beispiel oder Bank of America. War Goldman da nicht sonderlich gut. Und fundamental ist die Aktie eigentlich auch recht teuer, vor allen Dingen aber finde ich den Chart recht interessant. Da haben wir ja im Zuge der kurzen Mini-Bankenkrise im März bei allen Bankenaktien, auch bei Goldman, dann einen Abverkauf gesehen. Und nun kam die Aktie wieder zurück, hat sich gut erholt, ist mittlerweile wieder an der Unterkante der vormaligen Seitwärtsrange bei rund 140, 142 Dollar ungefähr heute. Und da sehe ich zumindest die Chancen recht gut, dass es von dort wieder nach unten geht und der übergeordnete 342 Dollar. Und dort stehen die Chancen recht gut, dass der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen wird. Und deswegen zocke ich drauf, dass genau das passiert mit dem Ziel 312 Dollar. Dort ist noch ein offenes Gap im Chart. Und das wäre ein schöner Anlaufpunkt auf der Unterseite. Das soll es von meiner Seite für den Zock der Woche gewesen sein. Und alles Weitere natürlich, mit welchem Optionsschein ich das mache, das findet ihr dann bei Discord in der Rubrik Zock der Woche. Jonas.
Jo, spannend, interessant.
Ja, mal gucken.
Mal gucken, ich halte Goldman Sachs selber privat auch. Mal gucken. Ich wünsche natürlich alles Gute für den Zug der Woche, kurzfristig. Langfristig, ich bleibe bei Goldman drin. Für mich sieht es ein bisschen so aus, übergeordnet, dass es jetzt kurzfristig tatsächlich noch so bis 350, 351, ja, Niveau 349 bis 351 gehen könnte, aber muss auch nicht sein bei 300.
Da liegt auch mein Stopp. Also wenn es über 350 okay. Dollar auf Tagesschlusskurs ja, geht, dann werde ich die Position auflösen.
Macht Sinn. Ja, da bist ja kein Anfänger. Sauber. Macht Sinn. Also mein Zock der Woche, ich kaufe eine Aktie und zwar PVA Tepler, ein deutsches Unternehmen, sitzt glaube ich irgendwo in Hessen, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall es ist wirklich ein News-Zock auf die Quartalszahlen, die werden released am 4. Mai, also in der kommenden Woche. Ja, wen interessiert, was PVA Tepler macht, die unter anderem im Halbleiterbereich aktiv, also beziehungsweise stellen Produkte her, die in der Qualitätsüberwachung in den Fertigungsprozessen der modernen Halbleiterindustrie zum Einsatz kommen. Sind aber auch aktiv im Bereich erneuerbare Energien, haben diese Kristallzuchtanlagen, die sie für die Photovoltaikindustrie liefern. Waiver sind ein Stichwort. Also, wer das interessiert, pvatepler.com. Ja, ist definitiv eine Feuerstuhlaktie. Was kann man vielleicht noch zu dem Unternehmen sagen? Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Also die letzten 3 Jahre auch immer weiter ist der Auftragsbestand angestiegen. Hat da jetzt jüngst angefangen, 2 neue Produktionshallen zu bauen. Ich glaube, Spatenstich war irgendwie Anfang, Mitte April, also jetzt gerade erst. Auftragseingänge und Auftragsbestand sind da auch überhaupt nicht das Problem. Das Problem sind eher die sich verschlechternden Margen, weswegen die Aktie zuletzt immer wieder abgestraft wurde. Auch was sicherlich der Markt irgendwie nicht so vielleicht irgendwie ungut interpretiert hat, ist, dass die Gründerfamilie sich komplett zurückgezogen hat aus dem Unternehmen. Das wurde auch nicht so gut aufgenommen. Insgesamt kann man aber sagen, dass jetzt sich die Stimmung so langsam aufhält und langsam geguckt, mehr drauf geguckt wird, das pralle Auftragsbuch von PVA Tepler. Jetzt muss man natürlich irgendwie die Margen in den Griff bekommen, aber ich denke, wir werden da durchaus im Zuge der hoffentlich wieder erstarkenden Industrie, die mit erneuerbaren Energien in Deutschland zu tun hat, werden wir, denke ich, von und über PVA Tepler noch das ein oder andere hören. Kurzfristig zocke ich jetzt erstmal im Zock der Woche Depot und kaufe Aktien von PVA Tepler in das Zock, in mein Zock der Woche Depot.
Fantastisch. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ein mal wieder langer Wochenrückblick. Wir hoffen, dass wir euch nicht gelangweilt haben. Wir freuen uns auf das Japan-Spezial mit jeweils einer Aktie und auch einem ETF. Also jeder von uns wird eine Aktie vorstellen und dann werden wir noch gemeinsam auf einen ETF gucken. Das erwartet euch hoffentlich Mitte nächster Woche. Wie gesagt, diese Woche haben wir es leider nicht geschafft. Wir haben es schon vorbereitet und dann hat es mit der Aufnahmezeit nicht hingehauen. Das wird dann nachgeliefert und nächste Woche Samstag werdet ihr dann wie immer einen Wochenrückblick bekommen. Wie immer alle Infos unter promilleprozente.de oder bei Discord. Wir freuen uns auf Feedback. Bei Spotify zum Beispiel könnt ihr uns ja jetzt auch seit einigen Wochen immer Feedback zu den Folgen schicken. Da machen wir auch immer regelmäßig Umfragen zu Themen zum Beispiel, die euch interessieren und so weiter. Also wenn ihr über Spotify hört, nutzt das gerne, um uns dort auf diesem Kanal Feedback zu schicken. Jonas, letztes Wort von dir.
Oh, ich bin gespannt, wann die Amazon-Zahlen kommen. Kommen die in 8 Minuten?
Gleich, in 8 Minuten geht's los. Ja. Entweder explodiert der Markt dann endgültig oder wir werden dann abverkauft werden. Mal schauen, ja, zurzeit sieht es wirklich extrem gut aus, ne? Muss man ja sagen. Unfassbar.
Ja, passend unsere Instagram-Story dazu. Passend unsere Instagram-Story, die ich wirklich natürlich vor dem Handelsopening kassandrische Fähigkeiten wieder bewiesen. Also, wer das sehen möchte, schöne Instagram-Story. Unsere
Börsenkanzel. Ja, bei Instagram solltet ihr uns auch mal folgen. Ja.
Genau. Auf Instagram Promille Prozente und unsere Börsenkatze Musmus ist da auf jeden Fall wieder am Stissel. Ich sag nur bullish, bullish, bullish.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.